Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich leg des Morgens nur ein Ei und nachmittags wär ich frei.
Was für ein gemeiner Ohrwurm, nicht wahr, Anne?
Ja, und sorry an alle zuhörenden Hühner. Ohrwürmer, die kann man nicht essen.
Eines deiner gefürchteten Wortspiele, da wird ja der Hahn in der Pfanne verrückt.
Ha, ha, ha.
Aber ernsthaft, Hühner sind ein seriöses Thema, vor allem jetzt zu Ostern. Wir beantworten heute Fragen wie diese. Warum ließ ein Kaiser seine Hühner wutentbrannt in den Fluss werfen? Warum besiegelte eine Genmutation das Schicksal der Legehennen? Und natürlich, wer war zuerst, Huhn oder Ei? Ich bin Andreas Albes und die Frage geht an meine Kollegin und Hühnerexpertin Anne Bau.
Das lässt sich schnell beantworten. Natürlich das Ei. Denn immerhin legten Dinosaurier und diverse Urzeitreptilien schon Eier, als Hühner noch lange nicht über die Erde flanierten. Das waren dann keine Hühnereier, sondern Dino-Eier. Und Andreas, wo wir jetzt schon bei den Dinosauriern gelandet sind, Dinosaurier und das harmlos erscheinende Geflügel sind tatsächlich eng miteinander verwandt. Der englische Naturforscher Thomas Henry nannte sie gar mal aufgetackelte Reptilien.
Oh Mann, es gibt ja immerhin Leute, die panische Angst vor Hühnern haben. Alektorophobie heißt das in der Wissenschaft, benannt nach dem griechischen Wort für Hahn Alekto. Aber ein Hühner-Jurassic Park?
Dass du dir die Hühner schwierig in einer Hauptrolle von Jurassic Park vorstellen kannst, Andreas, das liegt ganz sicher daran, dass du bei Dinos sofort an die schuppenbedeckten Giganten denkst, die ja fleischfressend durch die Gegend zogen. Tatsächlich hatten aber viele Dinosaurier Federn, und zwar nicht zum Fliegen, sondern um sich abzukühlen. Ein Beispiel ist da der Sinosauropteryx, der chinesische Echsenflügel.
Wow, wie lange hast du für das Wort gebraucht?
Sehr lange.
Das kam aber flüssig.
Dinosaurier lange. Genau, diesen chinesischen Echsenflügel, den hat man in den 1990er Jahren bei Ausgrabungen in China gefunden. Und er hat Flaum. Und es gibt noch mehr Übereinstimmung zwischen den Huhn und den Dino. Und zwar hohle Knochen, der zweibeinige Gang. Und von allen Vögeln hat das Huhn die größte Übereinstimmung mit dem Tyrannosaurus Rex.
Und gab es da nicht auch mal ein Experiment, bei dem man das Huhn wieder zum Dino machen wollte? Ich erinnere mich daran, ein Huhn mit Dino-Füßen in der Presse gesehen zu haben.
Tatsächlich gibt es da gleich mehrere Ideenexperimente dazu, die versucht haben, den Dino im Huhn zu wecken. So gelang es chilenischen Forschern, Hühnerembryos mit dinosaurierähnlichen Beinen wachsen zu lassen. Denn diese Vogelembryos sehen im frühen Entwicklungsstadium Hühnern sehr, sehr ähnlich, bis dann ihr Wadenbein anfängt zu wachsen. Was die Forscher nun machten, sie schalteten das Gen aus, welches das Hühnerbein zum Wachsen bringt. Und siehe da, dem Embryo wuchs ein dinosaurierähnliches Wadenbein.
Und da fällt mir noch ein Dinosaurier-Huhn-Experiment ein. Als Paläontologen nämlich herausfinden wollten, wie sich Dinos bewegten, haben sie ebenfalls Hühner studiert, eben weil sich deren Knochenbau so sehr ähnelt. Allerdings kommt der Gang bei den Hühnern aus dem Knie heraus und bei den Sauriern aus den kräftigen Oberschenkeln. Und um das Huhn nun zum Saurier zu machen, also saurierähnlicher zu machen, rasierten sie den Hühnern den Hintern und veränderten ihren Schwerpunkt, indem sie den Hühnern einen künstlichen Schwanz aus Holz an den Hintern klebten. Dino-Tuning sozusagen.
Dino-Tuning? Bei dem Experiment hätte ich gerne zugeschaut. Es ist ja schon so sehr witzig zu gucken, wenn Hühner so auf einen zugerannt kommen, aber Hühner mit Holzschwänzen, das ist doppelt witzig.
Ja, die Fotos sind klasse. Aber du lachst und wir lachen. Aber tatsächlich ähnelte der Gang wirklich den von Theropoden. Das sind diese kleinen zweibeinigen Raubsaurier. Aber Anne, lass uns doch mal darüber reden, wie Mensch und Huhn nun zusammenkamen.
Gerne, gerne. Das ist eine sehr spannende Geschichte, denn da ist die Forschung jahrzehntelang ein Irrglauben aufgesessen. Tatsächlich ist nämlich die Mensch-Huhn-Geschichte nicht so eindeutig, wie es immer schien. Lange glaubte die Wissenschaft, dass Menschen und Hühner schon seit rund 10.000 Jahren zusammenleben, bis vor wenigen Jahren gleich zwei Forscherteams diese These auf den Kopf gestellt haben. Ein Team untersuchte dazu die Überreste von Hühnern, die in 89 Ländern gefunden wurden.
Wow, was für ein Aufwand. Bestimmt haben sie die Knochen mit der Radiokarbon-Methode untersucht, um erstmal das Alter zu bestimmen.
Genau so war's. Und so stellten die Forscher nun fest, die Mensch-Huhn-Geschichte ist viel jünger. Nur 3500 Jahre statt 10.000 Jahre. Und das ist eine wirklich bahnbrechende Erkenntnis.
Und ein ganz schöner Irrtum, ne?
Ja, dieser Irrtum kam daher, dass man bei Ausgrabungen in älteren menschlichen Siedlungen Knochen gefunden hatte, die fälschlicherweise für Hühnerknochen gehalten wurden. In Wahrheit gehörten sie Gänsen und Fasanen. Und ich bin mir sicher, die Forscher haben sich ordentlich gewurmt.
Ja, hätten sie mal genauer hingeguckt. Aber örtlich gesehen beginnt die Geschichte zwischen Huhn und Mensch in Thailand.
Richtig, aber... Und das gefällt mir sehr an der ganzen Mensch-Huhn-Geschichte. Sie beginnt nicht, indem der Mensch zum Huhn kam, sondern es war umgekehrt. Das Huhn kam vermutlich zum Menschen.
Oho.
Grund war der Trockenreisbau, denn das gefiel den Hühnern sehr gut, dass die Menschen jetzt schmackhafte Nahrung angebaut haben. Deshalb zog das rote Dschungelhuhn, das ist der Vorfahr unseres jetzigen Haushuhnes, in die Nähe des Reisanbaues. Der Reis wirkte quasi wie ein Hühnermagnet. Und Gallus Gallus übrigens, das ist dieses Urhuhn, lebt bis heute noch und tönt auch noch durch die Dschungel Südostasiens.
Ah, und dann kam das Huhn mit den Seefahrern nach Europa, ne? So wie viele andere Tiere auch, oder die Kartoffeln zum Beispiel.
Ja, und in Europa, da dachte man anfangs gar nicht daran, die Hühner zu verspeisen, sondern verehrte sie als exotische Schönheiten. Das weiß man, weil die frühen Hühner in Europa einzeln und mit vollständigem Körper bestattet wurden.
Nur das ist ja ein Zeichen für wirklich große Verehrung.
Mhm. Und in Großbritannien waren Hühner gar ein Statussymbol. Wichtige Persönlichkeiten wurden mit einem Huhn beerdigt, Männer mit einem Hahn und Frauen mit einer Henne.
Du meinst so wie bei Kriegern, wo man das geliebte Schlachtross dem Helden mit ins Grab gab.
Genau so. Und in anderen Kulturen, da wurde auch dem Huhn gehuldigt. Persische Gedichte rühmen etwa den siegreichen Vogel, der nachts die Schlafenden behütet und den Satan bekämpft. Wer von diesen Vögeln ein Paar in Reinheit und Güte einem Manne gibt, der gibt ebenso viel, als ob er einen Palast schenke, heißt es in einem Gedicht.
Oh, wie poetisch. Und dann gab es ja noch die Römer, die aus allem ein Orakel zauberten. So gab es natürlich auch ein Hühnerorakel und das lief wie folgt ab. Den Hühnern wurde Futter vorgesetzt, fraßen sie gierig, galt das als Gutes oben, das Gegenteil war eine Warnung.
Ja, und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsgeschichten und zwar, sie handelt von Publius Claudius Pulcher. Das war ein römischer Feldherr im ersten Neapunischen Kriege. Im Jahr 249 vor Christus wollte er losschippern und die verhassten Karthager in einer Seeschlacht ein für allemal besiegen. Vorher befragte er die heiligen Hühner. Sie verschmähten das Futter. Pulcher war angeblich so erzürnt, dass er ausrief: Ut biberent, quando esse nolent, für die Nicht-Lateiner, damit sie trinken, wenn sie nicht essen wollen. Er verlor und ließ die Hühner ins Wasser werfen.
Und verlor die Schlacht. Hätte er mal auf die Hühner gehört, armer Publius Claudius. Aber weil es die Hochzeit des Römischen Reiches war, verbreitete sich ja von nun an das Huhn von Europa aus in ganz Europa.
Und nun vor allem, um es zu verspeisen. Das Geflügel wurde Eier- und Fleischlieferant. Man muss aber den Römern dabei zugutehalten, sie sorgten sich dabei um das Wohlergehen des Geflügels. So schrieb ein gewisser Columelas einen Ratgeber über hühnergerechte Sitzgelegenheiten. Ich zitiere mal aus diesem Ratgeber. Es ist nicht gut, wenn die Hühner beim Schlafen unmittelbar auf dem Holzboden stehen. Sie leiden dann durch ihren Mist, der, wenn er sich an den Fußkrallen festsetzt, Gicht hervorruft. Daher empfahl er, sollen die Stangen vierkantig sein und dem Vogel somit guten Halt bieten. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass Hühner zur Körperpflege ein Sandbad mögen.
Okay, das muss man mal versuchen, ob das angenehm ist. Zu meinen Lieblingsgeschichten über das Huhn im Römischen Reich gehört die von Kaiser Honorius, der 400 nach Christus lebte. Honorius hat einen Lieblingshahn, den hatte er Rom getauft. Als eines Tages ein Botschafter zu ihm kam und entsetzt rief, Rom ist gefallen, da erwiderte Honorius, aber er hat doch eben noch aus meinen Händen gefressen. Tatsächlich war die Stadt dahin, dem Hahn dagegen ging es gut.
Zum Glück für den Hahn. Der richtige Hühnerboom allerdings, der setzte erst im Mittelalter ein, um das Jahr 1000 nach Christus rum. Schuld daran war die katholische Kirche, allen voran die Benediktiner. Die hatten nämlich strenge Fastenregeln eingeführt. Kein Fleisch an 130 bis 160 Tagen im Jahr hieß
okay,
es dort.
Okay, das ist echt eine Menge.
Das ist eine ganze Menge, aber so ganz auf Fleischesgenuss verzichten mussten die Katholiken trotzdem nicht. Sie beriefen sich zum Beispiel auf Rabanus Maurus, das war der Abt des Klosters Fulda. Der behauptete nämlich, Gott habe die zweibeinigen Tiere am gleichen Tag wie die Fische geschaffen. Deshalb war der Verzehr von Hühnern während der Fastenzeit erlaubt.
Immer eine Sache der Interpretation.
Absolut. Das machte die Hühner noch zum beliebten Nahrungsmittel und nicht nur das, sie wurden sogar zum Zahlungsmittel.
Hühnergeld sozusagen.
Ja, im Mittelalter war die Übergabe von Hühnern gar ein Rechtsverhältnis und ein wenig wie ein Vertrag. Die Bauern mussten oft einen Hühnerzins an den Grundherrn zahlen, meist war die Übergabe der Hühner um die Fastenzeit herum. Und einige Verwaltungen führten extra Hühnerregister ein. Es gab zum Beispiel das Erbhuhn, das Zinshuhn, das Schirmhuhn, abhängig davon, an wen du halt das Huhn übergeben hast.
Würde mich nicht wundern, wenn davon das eine oder andere in der deutschen Bürokratie noch überlebt hätte.
Viel Spaß beim Blättern.
Ja, muss man mal blättern. Genau. Aber jetzt wird's Zeit, mal zum kulinarischen Teil zu kommen. Ich habe folgendes mittelalterliche Huhnrezept aus dem Rheingau mitgebracht. Allen Karnivoren da draußen dürfte nun das Wasser im Munde zusammenlaufen. Ich zitiere. Man soll ein Huhn braten, röste dann entrindete Weißbrotscheiben und backe sie goldgelb in Schmalz und schneide sie zu Würfeln wie zu einer Brotsuppe. Zerlege das Huhn dann und brate 6 Birnen. Das Rezept stammt übrigens aus dem 14. Jahrhundert.
Also aus dem Mittelalter. In diesem Zeitraum fanden die Archäobiologen übrigens erstmals Hühnerknochen mit einer Genmutation.
Du meinst eine Veränderung im Erbgut, die antike Hühner noch nicht hatten?
Ja, und durch diese Genmutation setzten die Tiere eher Fett an und wurden zutraulicher den Menschen gegenüber.
Also mit dieser Genmutation waren dann ja auch leider die Voraussetzungen für die Massentierhaltung geschaffen, wie wir sie heute kennen.
Ja. Allerdings sieht man im Mittelalter Hühner noch nicht in Massen. Wie Hühner dann letztendlich in Massentierhaltung landeten, dazu gibt es auch eine Geschichte, die wie so oft mit dem Zufall beginnt. Dafür reisen wir in das Jahr 1923 zu einer amerikanischen Hausfrau namens Cecile Steele. Wie sonst auch bestellte sie bei ihren Hühnerlieferanten 50 Küken. Doch etwas ging wohl schief und sie bekam 500 Küken geliefert.
Okay, das stelle ich mir gerade vor, ja.
Ja, das ging wahrscheinlich laut her. Statt diese 500 Küken zurückzugeben, behielt Steele das junge Geflügel und ihr gelang es, die meisten zu stattlichen Hühnern heranzuziehen. Damit war sie eine Pionierin, der es gelang, Hühner in Horden zu halten. Das war zu der damaligen Zeit noch nicht üblich und so vermutet man einen Beginn der Massentierhaltung.
Na, zum Glück haben ja auch einige erkannt, dass Hühner nicht nur zum Essen da sind. Meine Nachbarn zum Beispiel, die halten Hühner in ihrem Schrebergarten, weil sie Schnecken und Käfer fressen und den Boden auflockern. Außerdem habe ich gelesen, dass Hühner wahnsinnig intelligent sein sollen.
Das sind sie. Es gibt dazu natürlich auch Experimente. Hühner sind beispielsweise sogar in der Physik bewandert. Wenn Sie die Flugbahn eines geworfenen Balles beobachten, können Sie genau vorhersagen, wo er auftrifft. Und Sie sind nicht nur intelligent, sondern Sie haben auch eine beruhigende Wirkung. So haben sich zum Beispiel einige Altenheime Hühner zugelegt oder angeschafft, weil ihre sanften Augen, das leise Gegurren und das Gefühl von Federn unter den Händen Menschen glücklich macht.
Hühner machen Menschen glücklich. Anne, das war eine Ode an das Huhn. Lieben Dank dafür.
Gern geschehen. Ein Hoch auf das Huhn.
Ein Hoch auf das Huhn. Damit verabschieden wir uns für heute. Wer Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, kann PM oder das Schneller Schlau Magazin als E-Paper oder am Kiosk kaufen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und seid nett zu den Hühnern.